Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegleide. Guten Morgen. Die Unsicherheit ist bei vielen groß, denn ganz so leicht ist es nicht, den Unterschied etwa zwischen einer Virusgrippe und Covid-19, also einer Infektion mit dem neuen Coronavirus, selbst zu erkennen. Die ersten Anzeichen sind doch sehr ähnlich. Ein Corona-Test verspricht Gewissheit, aber liefert dieser Test eigentlich immer sichere Ergebnisse? Das ist eine Frage. Was ist von Selbsttests zu halten und welche Testmöglichkeiten werden in Zukunft erwartet? Denn eins ist ja klar, je besser die Möglichkeiten, einen Erkrankten früh zu diagnostizieren, umso größer sind die Chancen, auch die Infektionsketten zu durchbrechen. Neue Perspektiven versprechen auch Tests auf Antikörper. So ließe sich feststellen, wer die Erkrankung überstanden hat. Corona-Test. Wer soll, wer darf, wer kann getestet werden? Darüber sprechen wir heute gerne mit Ihnen. Und wenn Sie Fragen haben oder über eigene Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Ich werde die Telefonnummer im Lauf der Sendung noch ein paar Mal nennen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch mailen. Fragen gehen dann bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Ich darf Ihnen unsere heutigen Experten vorstellen, die uns heute alle zugeschaltet sind, um mit Ihnen zu diskutieren. Dr. Pia Hartmann, sie leitet die Abteilung für Infektiologie beim Labor Dr. Wisplinghoff. Professor Gerd Fädgenheuer, er leitet die klinische Infektiologie an der Universitätsklinik in Köln. Und Professor Gerhard Wiesmüller, er ist stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes in Köln. Und Melanie Hummel, sie ist bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege und uns zu Beginn der Sendung zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Hummel.
Hallo, grüße Sie.
Wie genau wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen in Bayern mit dem neuen Coronavirus infiziert sind?
Also so, dass bei uns viele getestet werden, die eben Symptome zeigen oder eben in Kontakt waren mit einemjenigen, der selber erkrankt war, beziehungsweise gerade in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder auch in Senioren- und Pflegeheimen führen wir sehr stark auch Tests durch, um hier zu wissen, wie ein Infekt geschehen ist.
Wie viele Tests werden gemacht in Bayern am Tag?
Wir haben im Moment ca. 10.000 Tests pro Tag, die durchgeführt werden. Kapazitäten hätten wir bis zu 13.000, aber wir wollen sie auch noch mal steigern, um hier noch mehr Menschen auch testen zu können.
Nicht jeder, der sich testen lassen möchte, darf auch getestet werden. Sie haben die Kriterien ja genannt. Trotzdem würde man ja gerne wissen, wer unerkannt infiziert ist, also die große Dunkelziffer. Wissen Sie oder haben Sie eine genaue Vorstellung davon, wie viele Menschen wirklich in Bayern infiziert sind?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir natürlich da, wo Symptome da sind, wo wir wissen, dass Infektketten da sind, dass wir die Menschen testen. Ich bin mir bewusst, dass es auch viele Menschen gibt, die verunsichert sind. Und wir hatten anfangs auch ganz viele, die sich testen lassen wollten, eben aus dieser Verunsicherung heraus. Aber es ist auch so, dass man natürlich nur gewisse Kapazitäten hatten. Die haben wir ja auch jetzt sukzessive immer wieder aufgebaut. Wollen wir auch noch auf über 20.000 oder gar noch mehr weiter aufbauen, also dass auch noch mehr Menschen wirklich getestet werden können. Aber es galt eben auch eine gewisse Priorisierung vorzunehmen. Und da war es wichtig, dass diejenigen, die eindeutige Symptome, wo die Ärzte das auch entscheiden, dass getestet werden muss, wo die Gesundheitsämter den Hinweis geben, dass ein Test notwendig ist. Oder eben auch in Krankenhäusern, Seniorenheimen, wo es wichtig ist, zu schauen, wie sind die Infektketten, wie können wir möglichst zügig sie durchbrechen, weil die Menschen dort ja eben nicht in Quarantäne in dem Sinn gehen können oder sich vereinzeln können, sondern eben im Krankenhaus man dann gucken muss, wie man Isolationen vornimmt oder in Seniorenheimen, was da für Möglichkeiten dann auch gestaltet werden, damit diejenigen sich nicht gegenseitig weiter anstecken.
Viel berichtet worden ist ja darüber, dass Atemschutzmasken und Schutzbekleidung in Kliniken am Anfang ein wirklicher Engpass waren. Jetzt ist zu hören, eigentlich bräuchten wir viel mehr Testkapazitäten, als es eigentlich gibt. aber zum Beispiel auch Reagenzien sind schnell mal knapp. Wie koordinieren Sie landesweit sozusagen, dass immer genug Möglichkeit da ist, zu testen?
Wir haben zum einen für die Labore eine Meldepflicht eingeführt, sodass wir wirklich auch immer wissen, welches Labor wie welche Kapazitäten auch hat und nutzt. Wir telefonieren auch regelmäßig die Labore nochmal ab, um zu wissen, ob es da zu einem gewissen Aufstau an Tests gekommen ist. Wir hören das, was Sie gerade auch gesagt haben, dass zwar Teströhrchen regelmäßig kommen, aber eben nicht so regelmäßig, wie man es vor Corona gewohnt ist, dass es auch mal Tage gibt, wo eben leider nichts kommt und man das überbrücken muss. Das ist richtig. Wir haben auch schon Teströhrchen selber bestellt und unser Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit lässt auch entsprechend dann, wenn irgendwo Not am Mann ist, auch entsprechende Teströhrchen mit zukommen. Und wir haben auch eine Taskforce Infektiologie, die wir jetzt auf 100 Personen aufgestocken, gerade die speziell in Senioren- und Altenheimen tätig werden und dort dann eben auch die Testungen vornehmen.
Es gibt ja viele Wissenschaftler, die sagen, eigentlich braucht man auch so eine Querschnittsuntersuchung, dass man eigentlich wirklich mal Klarheit kriegt, wie viele Menschen tragen zu einem bestimmten Zeitpunkt das Virus und wie viele nicht. Warum wird das nicht angeleiert? Auch nicht, man hört es auch nicht aus Bayern.
Also wir haben im Moment ein spezielles Forschungsprojekt, was hier von verschiedensten Wissenschaftlern aus Bayern, es sind 100, die sich interdiszipliniert zusammengefunden haben, wo es eben auch darum geht, dass man zum Beispiel 3000 Haushalte aus München per Zufall auswählt, um eben hier auch nochmal zu testen, beziehungsweise auch Antikörpertests man versuchen möchte zu ermitteln, wie gewesen ist. Also sprich, ja, wir machen auch in dem Bereich, dass wir hier über die Wissenschaft begonnen haben in Bayern. Und da wird vor allem jetzt der Großraum München angeschaut. Das soll aber auch der Hotspot in der nördlichen Oberpfalz um Tirschenreuth herum mit beachtet werden.
Antikörpertests, Sie haben da ein wichtiges Stichwort gegeben. Da werden wir auch gleich ausführlich drüber sprechen. Wir wollten aber gerne sozusagen auch die Landessituation in Bayern mal abfragen. Melanie Hummel war das, bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin.
Ihnen auch. Und vielleicht sollten wir am Anfang ein bisschen auch nochmal sortieren, welche Arten von Tests es überhaupt gibt. Professor Gerd Fädgenheuer leitet die klinische Infektiologie an der Universitätsklinik in Köln. Schönen guten Morgen.
Morgen, Herr Ingleide.
Wenn es um den Nachweis geht, ist jemand tatsächlich infiziert oder nicht? Welche Art von Test wird da durchgeführt?
Ja, im Moment sind im Prinzip zwei unterschiedliche Testverfahren im Umlauf. Das eine ist der direkte Nachweis des Virus, wie wir das kennen aus Rachenabstrichen oder Nasenrachenabstrichen. Dabei handelt es sich um eine sogenannte PCR-basierte Methode. Und das Entscheidende ist, dass das Virus oder die genetische Substanz des Virus direkt nachgewiesen wird. Das heißt, wenn wir diesen Nachweis haben, dann wissen wir, hier ist Virus im Körper drin. Und die zweite Testmethode, über die jetzt viel gesprochen wird, ist die Antikörpertestung. Da testen wir ja nicht das Virus selbst, sondern wir testen die Reaktion des Körpers auf das Virus. Das heißt, Antikörper, die eben gebildet werden als Immunreaktion auf eine Virusinfektion. Und das ist etwas ganz anderes und das ist auch nicht geeignet für die Diagnose einer akuten Infektion, weil solche Antikörper erst nach einer Woche, 10 Tage ungefähr gebildet werden und dann erst nachweisbar sind.
Wir sollten erstmal über den direkten Nachweis sprechen und die Tests, wie zuverlässig sie sind. Dr. Pia Hartmann leitet die Abteilung für Infektiologie beim Labor Dr. Wisplinghoff. Schönen guten Tag, Frau Dr. Hartmann.
Guten Morgen, Herr Winklade.
Der Nachweis von Erbgut des Virus, also der direkte Nachweis des Virus, wie gut funktioniert das aus Ihrer Erfahrung im Labor?
Der Nachweis des Virus, der funktioniert sehr gut, das muss man sagen, weil da haben wir eine hohe Spezifität im Nachweis. Also das heißt, wenn wir das Virus nachweisen mit der gängigen Methode, dann können wir auch sicher sein, dass wir dieses spezifische Coronavirus nachweisen und nicht eben eventuell vielleicht ein anderes. Und
aber welche praktischen Probleme können trotzdem auftauchen? Also der Grundlage ist ja, dass man einen Rachenabstrich macht und es hängt ja davon ab, wann man den macht.
Da haben Sie völlig recht. Das Virus hat anscheinend, das haben wir jetzt über das Virus gelernt, die Fähigkeit, sich über eine Zeit auch aktiv im Rachen zu replizieren, also zu vermehren. Und mit der Zeit, das hängt auch ein bisschen von der Immunreaktion des Menschen ab, so ist zumindest unsere Vorstellung, kommt es zu einer Klärung des Virus im Rachen und das Virus verschwindet in die tiefe Lunge, da wo es ja auch klinisch dann letztendlich den meisten Schaden anrichtet. Und es gibt Situationen, in denen wir das Virus im Rachen nicht mehr nachweisen können, bei einem Patienten, der das Vollbild der klinischen Erkrankung hat und darauf angewiesen sind, tatsächlich Material aus der tiefen Lunge zu bekommen, was manchmal bei den Patienten dann auch gar nicht mehr möglich ist, weil sie eben schon beatmet sind und die schlechte Lungensituation ist vielleicht auch gar nicht erlaubt, eine Lungenspülung zu machen, um an dieses Material zu kommen.
Lungenspülung heißt, also was muss da gemacht werden?
Lungenspülung heißt, man spiegelt mit einem kleinen Schlauch über die Luftröhre in die kleinen Lungenwege, spritzt etwas Wasser ein, saugt das wieder ab, in der Hoffnung, das Virusmaterial oder bei Bakterien zum Beispiel macht man das auch, die man sucht und identifizieren will, eben mit dieser Flüssigkeit besser isolieren zu können und eben in dieser Flüssigkeit dann untersuchen zu können. Und das ist eine Untersuchung, die können Sie in einer schwierigen Beatmungssituation bei einem Patienten zum Beispiel nicht durchführen. Und da gibt es durchaus Fälle, wo wir das auch schon gesehen haben, das Vollbild der Erkrankung ist da. Es gab vielleicht sogar epidemiologisch einen nachgewiesenen Kontakt, aber das Virus hat sich dann dennoch nicht im Rachen nachweisen lassen.
Mhm. Professor Gerhard Wiesmüller ist stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes in Köln. Wir wollen auch mal sozusagen auf die lokale Ebene gehen. Herr Wiesmüller, schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Am Anfang ging es ja vor allen Dingen darum, Fälle entweder direkt nachzuweisen und dann aber auch zu gucken, wie verläuft denn die Infektionskette, also dass man die Kontaktpersonen von Infizierten dann eben auch identifiziert und unter häusliche Quarantäne stellen kann. Inwieweit ist das heute noch möglich angesichts von zunehmenden Infektionszahlen?
Nun, wir haben das Gesundheitsamt extrem aufgerüstet durch liebenswerte Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Bereichen tätig sind, die zurzeit nicht offen sind. Wir haben viele Studierende der Medizin, die uns hier tatkräftig und vor allen Dingen auch inhaltlich hervorragend unterstützen. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Und wir haben gleichzeitig auch die Erfassungsmöglichkeit in unserer Stadt optimiert, indem unser EDV-Amt hingegangen ist und innerhalb kürzester Zeit ein digitales Erfassungssystem entwickelt hat, mit dem wir sozusagen heute die Betroffenen, die erkrankten Personen wie auch die Kontaktpersonen monitoren. Das heißt, diejenigen, die einen Zugang zum Internet haben, die können sich direkt auf der Homepage anmelden, einige Fragen von uns beantworten, dass wir eingliedern können, ob sie zu Risikogruppen gehören oder nicht. Und dann eben das Tagebuch des Robert-Koch-Institutes online ausfüllen. Wir haben gleichzeitig Hotlines eingeführt, sodass auch die Betroffenen mit Experten sich besprechen können, wenn sie fachliche Fragen haben, wenn sie Sorgen haben aufgrund ihrer Erkrankung.
Ein umfassendes System. Also aus Ihrer langen Antwort schließe ich, dass Sie tatsächlich versuchen, die Infektionsketten so gut wie möglich tatsächlich noch nachzuverfolgen. Besonders wichtig ist das ja in sensiblen Bereichen, vor allen Dingen in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen.
Ja, da ist es ganz wichtig. Auch dort sind wir unterschiedlichst aktiv. Wir haben auch mobile Einheiten, wo wir eben schon gehört haben, sogenannte Taskforce, die in die Heime herausfahren, wo das Virus sozusagen schon nachgewiesen wird bei Personal oder bei Bewohnern. Wir haben gleichzeitig ein Team durch die Heime fahren, wo bisher noch kein Nachweis erfolgt ist, wo aber das Personal im ersten Schritt jetzt gescreent wird. Und wir starten heute auch für den ambulanten Pflegedienst eine Untersuchungsmöglichkeit hier bei uns in einem Testzentrum, was im Rautenstrauch-Jost-Museum hier in Köln am Neumarkt angesiedelt ist.
Wir haben schon viele Mails bekommen und eine häufige Frage ist, ich will mich gerne testen lassen, aber wo kann ich das denn wirklich machen? Und vielleicht sollten wir Herrn Fettgenheuer auch nochmal fragen, was sind denn genau die Kriterien? Also wann sollte denn getestet werden tatsächlich?
Also wir hatten ja zu Anfang die Kriterien Aufenthalt in einem Risikogebiet nach Robert-Koch-Institut oder eben Kontakt zu einer positiv getesteten Person. Das ist ja mit der weiteren Ausbreitung der Epidemie in Deutschland eigentlich heute gar nicht mehr so relevant. Heute würde ich sagen und wird empfohlen, dass sich alle testen lassen, die Symptome haben, die für die Erkrankung sprechen. Denn wir wollen ja wissen, ob tatsächlich wie häufig eben die Erkrankung auftritt. Also alle symptomatischen Patienten, die mit Husten, Fieber, auch mit starken Halsschmerzen, eben Symptomen, die auf die Erkrankung hinweisen, die haben, die sollten sich testen lassen. Und auch Patienten oder Menschen, die direkten Kontakt zu positiv Getesteten haben. Also wir erweitern diesen Kreis heute, wir haben heute mehr Testmöglichkeiten und wir wollen ja sehr genau wissen, wer sich und wie sich infiziert hat.
Dr. Pia Hartmann vom Labor Dr. Wisplinghoff. Herr Fettgenheuer hatte vorhin noch einen zweiten Test angesprochen, wo es nicht darum geht, das Virus-Erbmaterial direkt nachzuweisen, sondern auf die Reaktion des Körpers der Infizierten zu schauen, nämlich auf die Antikörper, die Abwehrmoleküle, die gebildet werden. Tests gibt es darauf schon. Wie funktionieren die? Also vielleicht in einfachen Worten, wie funktionieren die? Lässt sich wirklich ganz genau sagen, aha, diese Abwehrmoleküle, die der Körper gebildet hat, die richten sich gegen das neue Coronavirus? Frau Hartmann? Ich glaube, Frau Hartmann ist jetzt gerade raus. Wir hören Sie nicht. Herr Fettgenheuer. Vielleicht ja, können Sie da auch was zu sagen. Also wie genau sind die Antikörpertests eigentlich, die im Moment existieren?
Grundsätzlich sind das sehr etablierte Verfahren, die dort zur Verfügung stehen. Also es ist ja jetzt überhaupt nichts Besonderes, dass man Antikörper jetzt gegen eine Infektionskrankheit testet. Das macht man gegen ganz viele andere Infektionskrankheiten auch. Und da gibt es standardisierte Verfahren, wie das häufigste, das sogenannte ELISA-Verfahren, also das ist ein Immun-Assay, wo eben sichtbar gemacht wird im Labor, ob eben solche Antikörper im Blut des Patienten vorhanden sind. Und die sollten möglichst spezifisch sein, das heißt, die sollten möglichst nur gegen das Virus oder gegen das Bakterium, was man sucht, auch wirklich gerichtet sein. Ja. Und ein Problem kann eben sein, dass sogenannte Kreuzreaktivitäten auftreten. Das heißt, dann ist der Test positiv, aber er kann zum einen positiv deshalb sein, weil das gesuchte Virus drin ist. Es kann aber auch sein, dass er vielleicht der Test reagiert auf ein Virus ganz anderer Art. Und das will man natürlich nicht haben. Und je höher diese Kreuzreaktivität ist, umso schlechter auswertbar ist letztlich auch so ein Test. Und gerade bei den Coronaviren haben wir das Problem, weil eben es auch andere Coronaviren außer diesem SARS-CoV-2-Virus gibt, die in der Bevölkerung auftreten, dass solche Kreuzreaktivitäten auftreten können.
Ja. Wie häufig das vorkommt, sollten wir Pia Hartmann auch mal fragen vom Labor Wisplinghoff. Frau Hartmann, Herr Fettgenheuer hat es ja schon gesagt, es sind immer mehrere Coronavirus-Stämme sozusagen unterwegs und die Frage ist, wie spezifisch, wie genau wird das neue Coronavirus mit solch einem Antikörpertest inzwischen etabliert ist, nachgewiesen?
Können Sie mich jetzt hören?
Ich kann Sie wunderbar hören jetzt.
Ah, wunderbar. Okay, weil ich habe Sie eben gehört, aber Sie mich offensichtlich nicht. Ja, Professor Rettgenheuer hat es ja schon sehr gut erklärt, wie diese Tests funktionieren. Man muss letztendlich sagen, wir können gar nicht sagen, wie häufig das vorkommt, dass wir eine Kreuzreaktivität sehen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir ja bisher diese endemischen Coronaviren, die in der Bevölkerung vorkommen, gar nicht systematisch mit denselben Assays untersucht haben. Und es gibt natürlich jetzt auch nicht in dieser akuten Situation automatisch gleich Reihenuntersuchungen, die die Kreuzreaktivität testen könnten, also mit Seren, mit Blut von Patienten, die diese endemischen Coronavirus-Infektionen durchgemacht haben, im Vergleich mit solchen, die mit dem neuen SARS-2-Virus infiziert sind. Das ist eine Krux, weil einfach auch die Tests, die uns jetzt zur Verfügung stehen für das neue Coronavirus, natürlich sehr schneller als in anderen Situationen, wo wir nicht die Pandemie im Nacken haben, marktfähig gemacht worden sind. Und wir gehen selbstverständlich von einer gewissen Kreuzreaktivität aus. Das muss man einfach.
Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, der schreibt, der Test auf Antikörper hinsichtlich einer bereits überwundenen Corona-Erkrankung ist ja bereits möglich. Mein Hausarzt führt diesen Test nicht durch. Er sagt, der Test sei noch zu unsicher. Ist das eine Einzelmeinung? Frau Dr. Hartmann, eine Einzelmeinung oder stimmt das tatsächlich?
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, der Test ist zu unsicher. Das habe ich ja auch eben, als ich leider unterbrochen werden musste, schon versucht auszuführen. Es ist tatsächlich so, dass diese Tests natürlich sehr schnell marktfähig gemacht worden sind, dass wir nicht oder die Hersteller nicht umfassende Tests auch zur Kreuzreaktivität in dem Maße vornehmen konnten, wie man das bei der Herstellung von solchen Tests für gewöhnlich tut. Die Tests sind aber dahingehend ausgewiesen, dass man sagen kann, dass etwa binnen der ersten 10 Tage nach Symptombeginn sieht man ein 60-prozentiges Ansprechen, also 60-prozentigen Antikörpernachweis bei denen, die tatsächlich eine Infektion durchgemacht hatten, also die vorher auch das klinische Bild hatten. Und mit 10 Tagen steigt diese Nachweisrate dann tatsächlich auf nahezu 100% an. Was die Spezifität angeht, also dass sie sich tatsächlich auf das neue SARS-2-Virus bezieht, muss man sagen, es werden ja immer 2 Antikörper nachgewiesen in diesen sogenannten ELISA-Tests. Der erste Antikörper weist die frühe Infektion aus, also die frühe Reaktion auf das Virus, und der zweite weist die späte Reaktion aus, die auch dafür steht, dass der Patient, sollte er dem Virus nochmal begegnen, eine gewisse Erinnerung hat hinsichtlich seines Immunsystems. Das ist eigentlich der entscheidende Antikörper, und das ist das IgG, so wird das genannt, Immunglobulin G. Und da geben die Hersteller, je nachdem auch welchen Test man verwendet, im Moment unterschiedliche Angaben für die Spezifität an. Die liegen aber alle über 92%. Und das ist, denke ich, das, was wir jetzt im Moment von einem Test, der in so einer Zeit auch konzipiert wurde, erwarten können. Darüber hinaus kann man nicht gehen. Und in diesem Kontext muss man einfach auch alle Interpretationen setzen. Wir lernen im Moment auch noch ganz, ganz viel über diese Dynamik der Antikörper. Wir sind lange noch nicht am Ende, auch was das Verständnis der Immunreaktionen des Körpers auf SARS-CoV-2 angeht. Also insofern, ich halte es nicht für Unsinn, diese Tests zu machen. Sie müssen komplementär zum Primärnachweis auch des Virus geschehen. Das ersetzt das nicht. Und in gewissen Settings ist es auch sicherlich sinnvoll, nur Antikörpertests durchzuführen. Da können wir gerne gleich drüber auch nochmal mit Herrn Wiesmüller vielleicht im Detail reden. Aber es ist nicht so, dass man diesen Test von generell sagen könnte, es ist nicht lohnenswert, den einzusetzen. Ja. Das halte ich nicht für richtig.
Am Telefon in Freiburg erreichen wir Herrn Scheinmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie glauben, ja. Sie glauben, ja, Corona-Symptome gehabt zu haben?
Genau, ja. Ich glaube, gehabt zu haben, weil ich eigentlich gegenüber anderen Atemwegserkrankungen offensichtlich immun bin. Hatte ich seit langer Zeit nicht mehr. Aber ich weiß es halt nicht, weil die Ärzte weigern sich, mich zu testen. Und meine Frage war jetzt genau die, die gerade behandelt worden ist. Also wichtig für mich wäre jetzt dieser Antikörpertest. Also wenn ich nachweisen könnte, ich hatte das und ich bin jetzt immun und ich bin nicht mehr ansteckend, dann könnte ich meine Mutter im Altenheim wieder besuchen, ich könnte arbeiten und ich könnte Blut spenden, um Blutplasma eventuell zu gewinnen für eine eventuelle Therapie. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also diese Zahl von 60.000 bis 70.000 von Leuten, die das überstanden haben, ist viel zu niedrig. Also ganz viele Leute, ich glaube, das sind schon viele Hunderttausende, die das schon hatten, teilweise ohne es gemerkt zu haben. Und die könnten eigentlich jetzt die Wirtschaft wieder aufbauen, wenn sie nachweisen könnten, dass sie immun sind und nicht ansteckend sind.
Ich reiche Ihre Frage mal weiter an Professor Wiesmüller. Herr Wiesmüller, wie schaut das aus? Kann man einfach sagen, ich möchte jetzt so einen Antikörpertest machen und wo kann man sich diesen Test unterziehen?
Naja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Natürlich kann man den Test machen lassen. Man muss dann eben, wie Frau Hartmann es ja schon richtig geschildert hat, und es gibt auch, Labore, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, mit der Interpretation des Testes, dann eben mit so einem Labor in Verbindung setzen und dort den Test machen. Und dann muss man gemeinsam überlegen, anhand des Verlaufes, des klinischen Verlaufes oder eben, durch Paralleltestungen eine Wertigkeit herbeizuführen. Die Frage der Abwehrstoff zur Verfügungstellung, sogenannte Immunglobuline oder wenn man sie aufkonzentriert, Hyperimmunglobuline, werden von verschiedenen Institutionen, Universitätsinstitutionen schon aufgegriffen und befinden sich im Aufbau. Also Uniklinik Köln hier als Stichwort zum Beispiel. Das heißt, da muss man sich an solches Zentrum wenden und kann dann, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, die diese Zentren festlegen und dann Untersuchungen durchgeführt worden sind und man in der Tat ausreichend Antikörper produziert hat, dann eben auch ein Plasma zur Verfügung stellen, was dann weiterverarbeitet werden kann.
Nun werden die Antikörpertests ja auch eingesetzt, wissenschaftlich eingesetzt, um ein Problem zu lösen, nämlich die Frage, wie viele Menschen sind denn eigentlich tatsächlich infiziert gewesen? Wie viele haben die Infektion schon durchgemacht? Herr Professor Feldgenheuer, wie weit ist man denn eigentlich damit? Es gab ja eine Studie aus Heinsberg, wo es aber dann auch große Kritik daran gab, weil viele Fragen einfach noch offen sind.
Ja, also man muss, glaube ich, hier nochmal wirklich sagen und unterscheiden, wofür jetzt so ein Antikörpertest benutzt wird. Und da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Szenarien. Das eine Szenario ist, was gerade der Hörer auch gefragt hat, wenn ich mich infiziert habe, wenn ich die Infektion hatte, danach zu schauen, ob Immunität da ist. Und wenn wir das in der Situation einsetzen, einen Antikörpertest, und finden einen positiven Antikörper, dann können wir mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit und Sicherheit davon ausgehen, dass tatsächlich diese Antikörper auch genau für dieses Virus da sind und damit nach menschlichem Ermessen eine Immunität da ist. Das ist eine völlig andere Situation, wenn wir jetzt quasi die Bevölkerung einfach zufällig testen. Denn in der Bevölkerung haben wir also einen Patient, der das gehabt hat, hat ja 100% sozusagen zu 100% diese Erkrankung gehabt. Und in der Bevölkerung haben wir im Moment eine Infektionsrate, wissen wir nicht genau, wie hoch die ist, aber geschätzt wird die wahrscheinlich nicht 1% erreichen. Oder sagen wir mal 1%, jetzt mal einfach als Wert. Und das heißt, wenn wir nur so eine geringe Infektionsrate in der Bevölkerung haben, dann kommt das, was Frau Hartmann ausgeführt hat, nämlich die Spezifität des Tests, also wie genau ist der Test, spielt dann eine sehr, sehr große Rolle. Wenn wir also eine Genauigkeit des Tests von 92%, wie sie auch gesagt hat, ungefähr, oder vielleicht sind es auch 95% sogar, wenn wir das haben, nehmen wir mal 95%, dann bedeutet das, dass wenn Sie 100 Personen testen, damit rechnen müssen, dass von diesen 100 Personen 5 positiv getestet sind, aber gar nicht die Erkrankung hatten. Und wenn wir von der Infektionsrate von 1% ausgehen, dann wäre einer dabei, der richtig getestet wurde und die Infektion tatsächlich hat. Das heißt also, wenn wir so eine obwohl es viel klingt, 95% oder 92%, wenn wir so eine Genauigkeit haben, dann ist das, wenn wir sie in die breite Masse tragen, viel zu ungenau. Wir brauchen also dann noch viel, viel, viel genauere Tests. Und das, wie das jetzt in Heinsberg war, da liegen halt jetzt noch keine genauen Informationen vor, welcher Test gemacht wurde, das wurde schon gesagt, aber wie genau der tatsächlich ist, das wissen wir nicht. Und das bleibt es abzuwarten, um das wirklich genau beurteilen zu können, wie diese Befunde einzuschätzen sind.
Mhm. Wann sollte der Antikörpertest denn Ihrer Meinung nach zum Einsatz kommen? Denn auch da sind die Testkapazitäten ja knapp.
Also zum einen ist das, ja, die Testkapazitäten für den Antikörper, das wird schnell ausgebaut werden. Das sind Tests, die man quasi maschinell durchführen kann. Und die, wenn das dann steht, wenn das aufgebaut ist in den Laboren, auch im großen Umfang durchgeführt werden können. Da ist mehr das Problem, eben wie genau sind diese Tests und wie gut sind die validiert, also wie gut sind die wirklich überprüft, ob sie genau das aussagen, was sie aussagen sollen. Und das hat ja Frau Hartmann auch schon geschildert, da ist eben durch die Schnelligkeit, mit der das alles passiert ist, sind da noch Lücken. Die müssen möglichst schnell geschlossen werden. Und wenn wir dann solche sehr guten, sehr sicheren Antikörpertests haben, dann sind das natürlich sehr, sehr wertvolle Instrumente, um tatsächlich die Infektionsrate in der Bevölkerung auch wirklich festzustellen. Also wir brauchen das dringend, aber wir brauchen nach allem, was ich von den Spezialisten in den Laboren, von den Virologen höre, da noch Verbesserungen bei den Tests.
Am Telefon Lars Wiebold aus Düsseldorf. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hören Sie mich?
Ich höre Sie gut.
Ja, wunderbar. Ja, soll ich einfach loslegen?
Bitte sehr, ja.
Mit meinem kurzen Bericht. Und zwar hatte ich Anfang März einen atypischen Atemwegsinfekt. Es war auf jeden Fall kein Schnupfen, also die Symptomatik war ganz anders. Es fing an mit Schüttelfrost und Halskratzen. Und ich hatte danach dann ständig das Gefühl, so ein Fremdkörpergefühl im Hals zu haben und mein Brustkorb war irgendwie belegt. Also ich konnte etwas schwerer atmen als üblich, aber es war keine Atemnot, also nichts Dramatisches. Und ich habe dann insgesamt mit 3 Ärzten gesprochen, darunter auch die Hotline vom Düsseldorfer Gesundheitsamt. Und die Aussagen waren dann, ja, man wüsste nicht genau, da müsse man mal abwarten und so weiter. Ich habe dann aber auch der Dame im Gesundheitsamt meine Anschrift gegeben und meinen Namen. Und wurde dann am 4. April bekam ich einen Brief vom Gesundheitsamt, der mir also offiziell bestätigt hatte, ich sei ein Covid-19-Verdachtsfall. Ich hätte mich in Quarantäne zu begeben zwischen dem 16.03. und dem 30.03. Der Brief kam am 4. April. Und da war das also sozusagen schon...
Sie hatten sich schon in freiwillige Quarantäne begeben, oder?
Ich hatte das alles selber schon umgesetzt, muss aber sagen, dass ich wenig konkrete Hinweise bekommen hatte und das halt mir alles selber zusammengereimt habe. Ich war selber in Quarantäne, aber einkaufen gehen musste ich schon. Ich lebe alleine. Also ich konnte jetzt nicht, und man hatte mir ja auch jetzt nicht irgendwie angeordnet, dass ich das Haus nicht verlassen darf. Also ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gestaltet, habe Abstand gehalten, alle Hygieneregeln eingehalten und so weiter. Also worum es mir ging, man hat mir also vom Gesundheitsamt bescheinigt, ich sei ein Covid-19-Verdachtsfall. Und jetzt würde ich gerne wissen, ob ich die Infektion hatte, ob es eine andere Infektion gewesen ist. Aus den Gründen, die Sie auch in der Sendung ja schon genannt haben.
Also ich reiche die Frage mal direkt weiter an Herrn Wiesmüller. Herr Wiesmüller, was würden Sie
haben? Da sind wir wieder bei der Frage des Testens. Das hat ja Professor Fädgenheuer und Frau Professor Hartmann haben das ja geschildert, wo da die Interpretationsmöglichkeiten und Grenzen letztendlich sind. Zu der allgemeinen Vorgehensweise kann ich mich natürlich jetzt als ein anderes Gesundheitsamt schwerlich zu äußern. Wir haben ja am Anfang geschildert, was es für einen Aufwand bedarf, um ein zeitgerechtes Index- und Kontaktpersonenmanagement aufzubauen und auch in der Aufbauphase in Köln passieren natürlich zeitliche Versetzungen, die ja geschildert wurden und auch erlebt wurden. Das heißt, es ist auch ein System, was dann im Werden ist und da gibt es dann eben kleinere, ich sag mal, häufiger mal kleinere Körner dann auch im Getriebe. Das kann ich nur zum Vorgehen letztendlich, was erlebt worden ist, sagen.
Ja, da habe ich natürlich auch Verständnis für, aber ich glaube, es wäre schon sinnvoll, wirklich festzustellen, wie der Durchseuchungsgrad in der Bevölkerung ist. Man könnte sich selber anders bewegen, man könnte aber eben auch beispielsweise sich als Helfer zur Verfügung stellen. Also das fände ich schön, wenn es möglich wäre, Zugang zu bekommen, unkompliziert zu so einem Antikörpertest, wenn er denn zuverlässig ist und spezifisch genug ist. Ja, das wäre so mein Anliegen.
Ja. Herr Fettgenauer, können Sie noch was dazu sagen?
Ja, das kann ich nur zustimmen. Das ist Ihr persönliches Anliegen, was ich sehr gut verstehen kann. Und das ist aber auch ein öffentliches und generelles Anliegen von uns, damit wir viel besser verstehen, wie breit sich die Infektion in der Bevölkerung ausgedehnt hat. Und all die Dinge, die Sie auch genannt haben, also wie kann man dann jetzt gerade Personen, die schon Immunität haben, einsetzen zum Wohl der Bevölkerung und zum Wohl anderer Menschen. Das sind alles sehr wichtige Fragen. Ich kann Ihnen da nur zustimmen.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Lars Wiebold aus Düsseldorf. An Frau Hartmann noch die Frage, wie ist denn Ihre Erfahrung im Labor? Sie machen ja diese Antikörpertests auch schon, setzen die breiter ein. Wo werden die besonders sozusagen angefragt im Moment?
Ich möchte eine Sache gerade kurz aufklären, weil mir das schon die ganze Zeit ein Anliegen ist, während wir eben schon mit Herrn Scheimann und jetzt auch mit Herrn Wiebold gesprochen haben. Die Antikörper, also wenn man positiv getestet wird für diese Antikörper, bedeutet das erstmal, dass man einen Eigenschutz hat und dass man auch Plasmaspender sein kann, dass man sich verdingen kann in Einrichtungen, wo man sich unter Umständen anstecken könnte, Altenheimen und so weiter. Aber man hat einen Eigenschutz, dass man seine Mutter, die man dadurch im Altenheim besucht, schützt. Das steht auf einem völlig anderen Blatt. Es gibt mittlerweile Berichte zu antikörperpositiven Menschen, also sprich, die die Infektion durchlebt haben, die aber dennoch Virusträger sind. Wir hatten kürzlich erst den Fall einer Kollegin, die wir mehrfach getestet haben. Also ich möchte das nur einmal so differenziert darstellen. Das sind sicher Einzelfälle, aber es ist nicht so, dass jemand, der für sich selbst geschützt und immun ist, nicht potenziell auch immer noch jemand anderen anstecken könnte. Und dieses, das muss man epidemiologisch, auch wenn das im Moment von dem, was wir beobachten, eher selten ist, bitte im Hinterkopf behalten. Das wäre mir wichtig.
Dann würde ich nochmal sozusagen Herrn Fettgenauer bitten, an der Stelle auch kurz zu sagen, weil wir auch die Frage explizit bekommen haben, wenn man sozusagen wieder gesund ist, kann man trotzdem das Coronavirus haben und das an andere Menschen übertragen. Das ist ja die Grundsatz, fragt Brigitte Dehmann zum Beispiel.
Ja, das ist im Moment, ich würde sagen, das ist ein ungelöstes Problem. Was wir sehen ist, dass, also wir machen ja für den Nachweis, für den direkten Nachweis, diesen sogenannten PCR-Test. Und ich habe das vorhin schon gesagt, damit weisen wir nach, letztendlich genetisches Material des Virus. Wir weisen nicht nach, ob dieses Virus oder dieses Material, was da gewonnen worden ist, auch tatsächlich lebendig ist, ob das wächst, ob sich das vermehrt. Wir nehmen das an.
Und ob es ansteckend ist.
Und ob man damit noch ansteckend ist. Genau, genau, das ist dann ja entscheidend. Das heißt, was wir im Moment einfach nicht wissen, wir sehen das, dass Menschen, die die Infektion eigentlich überwunden haben müssten, auch keine Symptome mehr haben, lange schon die Infektion gegangen ist, dass die trotzdem noch diese positiven PCR-Teste haben. Und wir wissen nicht, was das bedeutet im Moment, wie viele davon tatsächlich, ob überhaupt welche davon noch ansteckend sind oder nicht. Und natürlich ist man erstmal in so einer Situation vorsichtig. Im Moment können wir es einfach noch nicht genau sagen, aber es kann gut sein, dass obwohl diese PCR positiv sind, also obwohl dieses Material gefunden wird, dass sie trotzdem nicht ansteckend sind. Eine offene Frage im Moment.
Ja, zurück zu Frau Dr. Hartmann. Antikörpertests, Sie haben darauf hingewiesen, das zeigt nur, dass man selber von der Ansteckung sozusagen geschützt ist. Jetzt mal zu meiner ersten Frage an Sie. Wer fragt die Antikörpertests nach oder wo ist besonders großer Bedarf?
Wir bekommen im Moment sehr viele Anfragen tatsächlich von Einrichtungen, die im Gesundheitswesen tätig sind, also Krankenhäuser, Altenheime, also Pflegepersonal, also Leute, die im unmittelbaren Kontakt mit Covid-Patienten sind, die einfach gerne wissen möchten oder wo auch letztendlich Geschäftsführer, ärztliche Direktoren anfragen und sagen, wir möchten gerne wissen, wie sieht das in unserem Krankenhaus aus? Können wir das abbilden, wie durchseucht wir sind und wie viele schon Antikörper haben? Einfach auch mit Hinblick auf Personalplanung und derartige Überlegungen stecken dahinter. Und Gerd Fettgenheuer hat es ja eben schon gesagt, dass wir, dass diese Kapazitäten sicherlich sehr schnell ausgebaut werden, weil man einfach dafür wenig Personal braucht. Der Engpass in der Kapazität für die Antikörpertests ist im Moment tatsächlich in der Zulieferung. Also man bestellt 6.000 und bekommt 600 und das geht anderen auch so. Und natürlich sind da viele Interessenkonflikte auch, die ihre Berechtigung haben. Natürlich müssen wir Feldstudien machen. Es ist wichtig, die Durchseuchung der Bevölkerung festzustellen, um einfach epidemiologisch einen Anpack auch an diese Pandemie zu bekommen und das besser einordnen zu können. Und dann haben wir natürlich eben die im Gesundheitswesen unmittelbar tätig sind. Und es gibt natürlich auch immer gewisse Patienten, die infiziert sind, bei denen es komplementär zum Direktnachweis sinnvoll wäre, einen Antikörpertest zu machen. Und das muss man alles abwägen. Und deswegen ist es sicherlich nicht ganz unwichtig, dass im Moment die Zuweisung eigentlich für alle Tests auch über entweder Hausärzte oder Krankenhäuser, die dann eine Vorselektion vornehmen für ihre Mitarbeiter, erstmal die an den Hotspots Notaufnahme testen und so weiter, dass das so ein bisschen gesteuert wird, weil wir im Labor könnten aktuell nicht alle testen, die gerne einen solchen Test hätten, so wie es eben sich auch abgebildet hatte bei den Zuhörerfragen. Also jetzt einfach irgendwo reinzuspazieren und zu sagen, ich hätte gerne einen Test, ist schwierig auf dem Hintergrund der vorhandenen Testkapazität und auch auf dem Hintergrund, wofür wir diese Tests brauchen, um die Pandemie beurteilen zu können.
Herr Fettgenheuer, wie ließe sich das denn überhaupt dann steuern?
Wie meinen Sie, wie ließen sich was steuern?
Also, dass prioritär tatsächlich die Antikörpertests da gemacht werden, wo sie gebraucht werden. Da frage ich Sie jetzt als Infektiologen.
Nun, ich denke, also zum einen ist es, muss man den Ärzten, die wirklich also die Patienten dann sehen, also den niedergelassenen Ärzten vor allen Dingen, aber auch den Krankenhausärzten, klare Empfehlungen an die Hand geben, wie wann dieser Test sinnvoll ist. Und da haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen. Also er ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn man die Immunität bei durchgemachter oder vielleicht auch vermuteter Infektion nachweisen will. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man jetzt an die großen Bevölkerungsuntersuchungen denkt, das muss im Rahmen von gut organisierten Studien erfolgen und da muss man eben dann die Tests für diese Studien prioritär zur Verfügung stellen.
Corona-Test. Wer kann, wer darf, wer sollte sich testen lassen? Unser Thema heute, unsere Studiogäste oder zugeschalteten Gäste, Dr. Pia Hartmann vom Labor Dr. Wisplinghoff, Professor Gerd Fettgenheuer von der Universitätsklinik in Köln und Professor Gerhard Wiesmüller vom Gesundheitsamt in Köln. Und am Telefon ist Herr Lechner aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich bin 77 Jahre alt. Ich habe Husten, trockenen Husten und Schnupfen schon ziemlich lange, ein halbes Jahr mindestens. War bei meinem Hausarzt, habe da noch was verschrieben bekommen. Ich habe jetzt, seitdem das Coronavirus da ist, da nicht viel anderes erlebt, aber zusätzlich 2 oder 3 Wochen war mir kalt, aber ich hatte keinen ausgesprochenen Schüttelfrost. Soll ich mich an meinen Hausarzt wenden oder kann ich das vergessen?
Herr Feldgenauer, was sagen Sie dazu?
Ja, also wenn Sie seit, wie Sie sagen, seit einem halben Jahr diese Beschwerden mehr oder weniger haben, dann spricht das ja sehr, sehr stark gegen das Coronavirus. Und wenn sich da jetzt vom Schweregrad oder von der Art der Symptome jetzt nicht wesentlich was geändert hat, so habe ich das verstanden, was Sie gesagt haben, dann sehe ich da jetzt keine Notwendigkeit, dass man darauf testet. Also ich würde auch, wenn ich jetzt Ihr Hausarzt wäre und Sie kämen zu mir, dann würde ich sagen, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit was anderes und da brauchen wir erstmal nichts machen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Lichner, für Ihren Anruf. Viele Mails sind auch gekommen, wo Leute sich Gedanken machen, was ist, wenn sozusagen der Ausnahmezustand aufgehoben wird und die Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Eine Hörerin fragt uns, ist es eigentlich sinnvoll, Erzieher, Erzieherinnen, die bald möglicherweise wieder in Kitas und Kinderkrippen arbeiten sollen oder wollen, vorher und mehrmals auf Corona zu testen? Was ist für ältere Kolleginnen, zum Teil älter als 60, zu beachten? Herr Wiesmüller.
Ja, das sind alles sehr schwere Fragen, die da gestellt werden und wo sich ja jetzt Expertengruppen mit beschäftigen, um ja Maßnahmen abzuwägen, was sinnvoll ist und was nicht. Die Frage mit dem Testen wird mir nicht nur in dem Zusammenhang, sondern auch häufig gestellt. Das Problem ist ja nicht, dass ich ein positives Testergebnis habe. Dann weiß ich ja wohl, ich habe den Erreger, bin in der Erkrankungsphase, merke nichts oder werde schlimmstenfalls noch krank, ja, oder finde mich, wie wir eben gehört haben, weil einige ja auch noch einen Virusnachweis nach durchgemachter Krankheit haben, auch wenn man sie nicht bemerkt hat sozusagen, befinde ich mich in dieser Phase. Das ist schon nicht ganz so eindeutig, aber es ist eine Aussage letztendlich. Ich habe Kontakt mit dem Erreger, ich trage ihn in mir. Wenn ich ein negatives Testergebnis habe, dann habe ich eben nur eine Momentaufnahme. Das heißt, es gibt eine gewisse Sicherheit für den Tag, wo ich getestet worden bin, oder noch nicht mal für den Tag, sondern von der Minute an, wo ich getestet worden bin. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht das Virus übertragen bekommen habe und kann einen Tag später positiv werden. Ja, oder ich bekomme ihn nach dem Test übertragen und werde positiv. Sodass wir uns hier gute Messstrategien überlegen müssen. Da wäre der Antikörpertest, wenn er denn in seiner Aussage da ist, für uns viel, viel besser zu interpretieren und auch für die Entscheidung letztendlich. Ich sag mal, nicht hat man Personen, die dann eben einen Schutz haben und kann sie sozusagen dann auch mit einer gewissen Sicherheit in bestimmten Feldern arbeiten lassen, würde es uns erleichtern an der Schnittstelle.
Genau auf diesen Punkt bezieht sich auch Herr Geilinger aus Potsdam, der uns jetzt zugeschaltet ist. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich stelle mal meine Frage am besten.
Ja, bitte, genau.
Ja. Und zwar, ich bin im Zuge meiner Arbeit, bin ich auch öfters in einem Hort tätig. Das sind dann Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Und das war vor 4, 5 Wochen, war eine Hortnerin, also eine Erzieherin, die wurde krank. So. Und ich habe mich dann, die war dann 2 Wochen zu Hause. Und als sie dann wieder im Hort war, habe ich gesagt, was hast du denn gehabt? Und dann sagt sie zu mir, also sie hat eigentlich alle Symptome gehabt, die man hat, wenn man Corona infiziert ist. Und da habe ich sie gefragt, ja, ist sie denn dann getestet worden? Sagt sie, nein. Der Arzt hat gesagt, nö, dann bleiben sie zu Hause. Aber die Inkubationszeit ist ja dann auch 2 Wochen vorher. Also im Prinzip hätte sie ja oder hat sie doch bestimmt die Kinder dann auch angesteckt. Warum werden Erzieher oder Pädagogen, also Leute, die mit Kindern zusammen sind oder mit vielen Menschen zusammen sind, die einen auch umarmen, auch wenn man sagt, bitte umarme mich nicht, warum wurden die nicht Pflicht getestet?
Herr Wiesmüller hat ja vorhin schon ausgeführt, wie schwierig es ist, kluge Strategien zu finden. Vielleicht, Herr Feldgenheuer, auch nochmal, man weiß ja Kitas oder auch Grundschulen oder so, dass da oft, wenn es denn Infektionsfälle gibt, die sich sehr weit ausbreiten können. Also die, was sagen Sie zu der Frage von Herrn Gerlinger? Also wäre das tatsächlich auch sinnvoll, alle Angestellten in solchen Einrichtungen sozusagen flächendeckend zu testen?
Also zum einen muss man nochmal sagen, dass die Symptome dieser Erkrankung halt leider nicht so spezifisch, also nur für diese Erkrankung zutreffend sind, wie man das, um sie dann von anderen Krankheiten zu unterscheiden. Das heißt, auch wenn diese Frau, mit der Sie da Kontakt hatten, sagt, ich habe alle Symptome von Corona gehabt, kann man das allein aufgrund der Symptome nicht wirklich sicher sagen. Und da haben Sie natürlich völlig recht. Sicherheit oder eine hohe Sicherheit zumindest hätte dann einen Test gebracht in der Situation. Und warum das da nicht so gemacht worden ist, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich würde schon heute raten, in so einer Situation tatsächlich gerade in so einem Beruf, wie eben, wo man auch die Gefahr besteht, eben auch die Erkrankung weiter auszubreiten, da den Test zu machen, wenn Symptome vorhanden sind. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind im Laufe der letzten Wochen da auch, sag ich mal, großzügiger geworden mit der Testindikation, also mit der Frage, wann soll so ein Test gemacht werden. Und da würde ich heute klar sagen, jeder, der verdächtige oder sogar typische Symptome hat, der soll getestet werden, unbedingt.
Eine interessante Anfrage kommt aus Würzburg, nämlich was kostet eigentlich der normale, in Anführungszeichen, also PCR-Test? Könnte es sich für Firmen und Einrichtungen in bestimmten Bereichen lohnen, die gesamte Belegschaft zu testen, um früher vom Ausnahmemodus in den Normalmodus zu fahren? Wer mag da was zu sagen, Frau Hartmann?
Das kann man in der Gebührenverordnung für Ärzte nachschauen. Ich kann es gerade gar nicht aus der Hüfte schießen. Es ist irgendwie um 100 Euro. Jetzt tatsächlich durchzutesten, die Frage war, ob es sich lohnt, dass eine Firma ihre...
Genau, also eine Firma oder eine Einrichtung sozusagen alle Beschäftigten testet, um früher sozusagen in den Normalmodus wiederzukommen.
Mit der PCR?
Ja.
Nein, das macht überhaupt keinen Sinn, weil, wie gesagt, wir befinden uns ja hinsichtlich dessen, was die Ansteckung angeht, in einer dynamischen Situation. Dynamisch ist ja im Moment das Wort der Stunde. Also das heißt, der heute nachweislich negativ getestet ist, kann ja morgen potenziell schon positiv sein. Und daraufhin zu entscheiden, ob man jetzt irgendwelche Produktionen wieder aufnimmt oder die Fließbänder stehen lässt, das halte ich für keine gute Grundlage. Also das kann ich so nicht befürworten.
Mhm. Ja, weil der Test vor allen Dingen auch nur eine Momentaufnahme ist, Herr Feldgenheuer.
Genau deswegen. Allerdings, ich meine, die intelligenten Strategien, Herr Wiesmüller hat, glaube ich, den Begriff vorhin gebracht, müssen wir uns natürlich für solche Situationen schon überlegen. Also ich weiß es nicht, ob es jetzt für die Fabrik, das hängt auch davon ab, was da gemacht wird, wie die Gefahr für die Mitarbeiter ist, ob es dafür gilt. Aber es gilt mit Sicherheit für andere Bereiche, wie eben zum Beispiel gerade Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser. Da brauchen wir Strategien, wie wir auch den Test, auch den PCR-Test wahrscheinlich, einsetzen können, intelligent, um eben das Risiko einerseits zu vermindern und zum anderen auch schnell zu erkennen, wenn es eine Ansteckung gibt. Und da ist das Einmaltesten völlig sinnlos, das ist völlig klar und richtig, aber vielleicht müssen wir Strategien finden, wo wir halt in bestimmten Abständen testen oder wo wir Teste poolen, das heißt alle Tests von den Mitarbeitern in einen Topf sozusagen stecken und dann einfach nur feststellen wollen, da ist kein Virus drin, das bedeutet, dass die ganze Mitarbeiterschaft ist frei. Also solche Dinge, vor allen Dingen eben Zeitabstände, welche Mitarbeiter müssen getestet werden, wie häufig. Das ist alles Moment, da gibt es sehr viele Überlegungen zu und da wird es in der nächsten Zeit Studien und Projekte geben, wie man mit denen man versucht herauszufinden, was da die beste Strategie ist.
Mhm. Wir haben eine Mail bekommen aus Lörrach von einem Betriebsarzt, der berichtet, da wird oft gefragt, eben ob man nicht Mitarbeiterinnen in Pflegeheimen und Mitarbeiter in Pflegeheimen testen könnte, die einen Infekt oder eben auch Covid-19 hinter sich haben. Der Arbeitgeber möchte auf Nummer sicher gehen, dass eben nicht das Virus hereingetragen wird. Und auf der anderen Seite möchte er natürlich auch, dass Mitarbeiter nach Abklingen der Erkrankung wieder anfangen können, wenn sie anfangen möchten. Und er fragt, ist das sinnvoll, da sozusagen auch Antikörpertests zu machen oder eine Verschwendung von knappen Testkapazitäten? Herr Wiesmüller, was würden Sie sagen?
Also wir haben ja schon mehrfach die noch Interpretationsschwierigkeiten der Antikörperteste haben wir ja schon gehört und Frau Hartmann hat ja auch sehr schön gesagt, habe ich eine gute IgG-Antwort, dann bin ich selber geschützt, ob ich das Virus weitergeben kann, Fragezeichen. Im Grunde genommen geht es ja genau bei der Frage auch darum, wie schütze ich die Bewohner des Heimes. Hier ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Strategie, symptomatische Mitarbeiter in der Tat zu untersuchen, mit der PCR, also Abstrich zu machen und den Virusnachweis zu machen und dann, wenn positiv ist, den Mitarbeiter auch in die Quarantäne zu bringen und ich sag mal nach der Beendigung der Quarantänezeit dann auch eine Freimessung zu machen.
Am Telefon Maximilian Lindschmann. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe folgende Situation. Ich war Anfang des Jahres schwer an einem Lungenvirus erkrankt. Und zunächst stellte sich da eben auch gar nicht die Frage, ob das Covid-19 ist. Jedoch dann vor etwa zwei Wochen meldete sich plötzlich mein Hausarzt und teilte mir in einer Kurznachricht mit, dass er wohl auf die Antikörper positiv getestet wurde und ich der einzige Patient sei, der da in Frage kommt. Einige Hinweise aus der Symptomatik ergeben sich da auch. Nun stellt sich für mich quasi wie für viele andere hier auch die Frage, wie notwendig ist jetzt ein Antikörpertest in dieser Situation? Ist das überhaupt notwendig, wenn das im Januar so eine Erkrankung war?
Herr Feldgenheuer?
Also im Januar war ja die Infektion hier in Deutschland noch nicht wirklich verbreitet. Im Januar gab es die ersten Berichte aus München, wo ja eine klare umgrenzte Situation war. Außerhalb dieser Situation wissen wir nicht eigentlich von einer Verbreitung dieser Infektion. Also das kann natürlich trotzdem theoretisch sein, aber ist allein wegen des Datums schon mal sehr unwahrscheinlich, dass es sich um diese Erkrankung gehandelt hat. Gut, wenn man jetzt mal unterstellt, es wäre diese Erkrankung, es wäre Covid-19 gewesen, dann ist natürlich das auch schwierig, würde ich mal sagen, vom Hausarzt jetzt aufgrund seines positiven Antikörpertests zu schließen. Wir haben ja die ganzen Begrenzungen ausgiebig jetzt diskutiert, dass sie der mögliche Ansteckende gewesen sein. Und die Frage ist, was hat jetzt für Sie, hätte jetzt für Sie noch so ein Antikörpertest für eine Bedeutung? Tja, da würde ich sagen, das hängt ein bisschen davon ab, was Sie machen, wie Sie beruflich und persönlich auch, wie Ihre Verhältnisse sind, wie Ihre Arbeitsweise ist, ob das eine Rolle spielt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird Ihnen das nicht viel helfen oder wird das keine große Aussagekraft haben. Also ich würde das eher zurückhaltend beurteilen, ob das wirklich notwendig ist.
Mhm. Trotzdem wäre ja zum Beispiel die Frage oder eine Frage, die viele Menschen auch stellen, wenn sie wissen, dass sie die Infektion durchgemacht haben, kommen sie ja auch in Frage als Plasmaspender zum Beispiel. Welche Rolle spielt das im Moment? In so einer Universitätsklinik in Köln wird ja ein entsprechendes Zentrum gerade aufgebaut, Herr Feldgenau.
Ja, also wir nehmen da nur Menschen, die einen positiven Direktnachweis hatten. Das ist ja bei dem Hörer jetzt nicht der Fall gewesen, ist ja nicht getestet worden zu dem Zeitpunkt. also wo man weiß, die Infektion hat tatsächlich bestanden und wo dann Antikörper nachweisbar sind. Das gibt uns praktisch eine fast hundertprozentige Sicherheit, dass tatsächlich auch die richtigen Antikörper im Blut sind. Das ist also ein wesentlicher Punkt. Und dann müssen natürlich, wir haben jetzt, Sie sagten das, wir haben so eine Ambulanz gerade aufgebaut, weil wir uns davon erhoffen, dass mit dem Plasma, mit dem Blutplasma solcher Spender eben auch Kranke dann wirklich davon profitieren können, von der Anwendung. Und das wollen wir gewinnen, deswegen das Plasma, und rufen dazu auf, dass sich Menschen, die eben die Erkrankung hatten, dann auch zur Verfügung stellen und sich untersuchen lassen. Da sind also eine ganze Reihe von Untersuchungen notwendig, bis man dann sagen kann, tatsächlich ist jemand geeignet auch als Plasmaspender.
Mhm. Als Plasmaspender, das heißt, da wird nur die Blutflüssigkeit sozusagen genommen. Dann werden die Abwehrmoleküle, also die Antikörper, aufgereinigt, und die sind dann quasi sowas wie ein Medikament. Vielleicht können Sie das noch erzählen.
Ja, das ist jetzt noch eine weitergehende Maßnahme, die man daraus machen kann. Also Plasmaspender, da verstehen wir erstmal nur, wie Sie gesagt haben, das ist wie eine Blutspende. Aber im Gegensatz zur normalen Blutspende wird also eben dann außerhalb des Körpers werden da die Blutflüssigkeit, das Plasma und die Blutkörperchen, die werden getrennt, und die Blutkörperchen, die man ja sonst haben will bei einer Blutspende, die werden wieder zurückgegeben. Und man hat also nur die Blutflüssigkeit gewonnen. Und in dieser Blutflüssigkeit, Plasma, sind alle möglichen Eiweißstoffe, eben auch diese Antikörper, die es da jetzt geht, sind da vorhanden. Der erste Schritt wäre, und das ist das, was wir hier planen, dann das Plasma, so wie es ist, mit diesen Antikörpern drin, einem Patienten zu geben. Die zweite Möglichkeit, die sich daraus ergibt, ist, das dann industriell weiterzuentwickeln und, wie Sie gerade gesagt haben, diese Antikörper herauszuziehen, zu extrahieren und dann in ein Medikament zu verwandeln. Das nennt man dann, das sind dann sogenannte Hyperimmunglobuline, das heißt, sind dann Präparate, wo eben diese Antikörper sehr stark angereichert sind und wo man natürlich dann noch eine höhere Wirksamkeit erwarten will. Das macht praktisch eine industrielle Aufarbeitung des Plasmas notwendig. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Und wird das schon gemacht oder ist das geplant?
Also es gibt Firmen, die das bereits machen, ja.
Hat man denn auch Erfahrungen, wie gut Antikörper sozusagen sich zur Behandlung überhaupt eignen? Am Anfang gab es ja auch Berichte, dass nicht jeder Antikörper sozusagen gut ist und tatsächlich auch hilft, die Infektion zu lindern.
Das ist auf jeden Fall so. Antikörper ist nicht gleich Antikörper. Also das heißt, da gibt es eine ganz breite Palette von bezüglich der Wirksamkeit des Effektes. Und was jetzt die Wirksamkeit überhaupt dieser Plasmatherapie bei der Covid-Erkrankung angeht, muss man sagen, da wissen wir eigentlich, haben nichts wirklich Zuverlässiges. Also es gibt anekdotische Berichte, wo Patienten das gegeben wurde und die sich dann gebessert haben. Aber das ist alles nicht wirklich gut kontrolliert gewesen. Und hier brauchen wir ganz dringend eben auch, wie in anderen Bereichen der Medikamentenentwicklung, kontrollierte Studien. Das heißt, wir müssen das genau unter genau beschriebenen Bedingungen testen und dann schauen, ob da wirklich eine Wirkung da ist. Weil es kann ja auch so eine Therapie kann Nebenwirkungen haben. Und das muss man wirklich genau schauen. Und das ist das, was wir planen in Köln, in der Universitätsklinik, in so einer Studie das wirklich zu testen.
Am Telefon Frau Antifagi aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag.
Bitte sehr.
Ja, also ich habe eine Frage. Und zwar arbeite ich in einer öffentlichen Apotheke. Natürlich kommen hauptsächlich eben kranke Leute zu uns. Und trotz Schutz mit Handschuhen, Trennscheiben, Mundschutz unsererseits und Desinfektionsmittel kommen wir ja doch mit den Menschen in Berührung, wenn sie bezahlen. Wir müssen die Münzen anfassen und dann kommt gleich der nächste Kunde und sowas. Und wir sind also eigentlich ja, könnten Überträger sein. Und jetzt meine Frage, ist es sinnvoll, dass wir uns testen lassen? Genau dasselbe ist ja bei den Kassiererinnen am Supermarkt.
Herr Wiesmüller.
Mal diese schwierigen, komplexen Dinge. Ja, die Frage ist, ich sag mal, schwierig. Sie machen ja nun schon mal eine ganze Menge an Schutzmaßnahmen, sodass eine Übertragungswahrscheinlichkeit in dem Setting sehr gering ist. Wir wissen ja auch, dass die Oberflächen wahrscheinlich eine sehr untergeordnete Rolle spielen. So, natürlich können Sie sich testen lassen. Wenn Sie es dann aber positiv getestet sind, können Sie es nicht darauf zurückführen, ob Sie die Übertragung in Ihrer Apotheke bekommen haben. Die Frage werden Sie damit nicht beantworten können.
Naja, es ist ja so, diese Vorsichtsmaßnahmen machen wir ja nicht schon ewig. Das kam dann, als das bekannt wurde mit Corona. Da fingen wir an mit den Vorsichtsmaßnahmen. Aber man kann sich ja vorher auch schon infiziert haben, ohne es bemerkt zu haben.
Ja, nun kommt immer die Frage, wann ist es passiert? Nach einer bestimmten Zeit lässt sich das Virus dann nicht mehr nachweisen und dann kommen wir eben in die Diskussion, hat es sozusagen eine Spur, ein Gedächtnis im Abwehrsystem hinterlassen? Dann sind wir wieder bei der Diskussion der Antikörperteste und wie da im Moment die Interpretationssituation ist, diskutieren wir ja schon jetzt die ganze Zeit, dass das eben im Individualfall durchaus schwierig sein kann. Von daher nochmal bezogen auf die Apotheke würde ich mich da erstmal doch ruhig zurücklehnen und davon ausgehen, dass es da nicht passiert sein kann in der Zeit, wo Sie die Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Wenn Sie positiv wären, wie gesagt, müsste man überlegen, woher es sonst kommt. Macht aber dann auch in meinen Augen im Wesentlichen nur dann Sinn, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, sich testen zu lassen, wenn man entsprechende Symptome hat.
Danke an Frau Antifagi aus Berlin. Wir haben eine Mail bekommen noch von einem Hörer, der berichtet, ich habe schon mehrfach gehört, dass Mitbewohner von positiv getesteten Personen, die sich mit den Infizierten dann ebenfalls in Quarantäne befinden, gar nicht getestet werden. Warum gibt es da eigentlich keine zwingende einheitliche Testung? Herr Wiesmüller nochmal.
Mitbewohner jetzt
einer positiv
nachgewiesenen, genau, Person. Letztendlich ist ja die Heimisolierung ist eine Strategie, die man fahren kann. Und ich glaube auch von dem, was wir hier in Köln lernen, eine schlaue Strategie, anstatt die Menschen zu frühzeitig, wo es nicht notwendig ist, in unsere Krankenhäuser zu bringen. Das hat natürlich logistische Grenzen. Das heißt, wenn man verhindern möchte, dass es zur Übertragung während der Quarantänezeit kommt, sollte man sich halt in der Wohnung separieren. Und dann gehen wir auch davon aus, dass wenn man sich gut separiert hat, es nicht zu einer Übertragung gekommen sein kann. Auch hier ist es sicherlich eine Frage des Wissenwollens auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und das halten wir auch in unserem Kontaktpersonenmanagement so, dass wir dann aktiv werden, unter Umständen, wenn die mitisolierte Person positiv wird, dann habe ich nochmal einen klaren Nachweis. Allerdings muss man auch hier Nutzen-Aufwand in Relation setzen. Wenn die Quarantäne klassisch durchgeführt worden ist, dass es keine Kontakte nach außen gab, dann kann man auch epidemiologisch schlussfolgern, dass dann, wenn einer, der mit der Familie, mit der Person zusammen war, dann Symptome entwickelt, dass es dann Covid-19 ist. Und man dann auch entsprechend die Quarantänezeit für die dann positive Person neu berechnet.
Neu berechnet dann. Corona-Test. Wer soll, wer darf, wer kann getestet werden? Dank allen Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Dank an unsere Experten, die uns zugeschaltet sind. Dr. Pia Hartmann, sie leitet die Abteilung für Infektiologie beim Labor Dr. Wisplinghoff. Professor Gerd Fädgenheuer leitet die klinische Infektiologie an der Universitätsklinik in Köln. Und Professor Gerhard Wiesmüller, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes in Köln.